Ich lese uns zur Einstimmung den ersten Teil des Predigttextes. Die Situation ist die, dass Nebukadnezar Israel besiegt hat und die Geräte in seine eigene Schatzkammer gebracht hat. Und hier setzt der Text ein. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichen Samen und von den Vornehmsten sein sollen. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht an der feinen Speise des Königs und dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden unter der Herrschaft von Mao Zedong freie christliche Kirchen in China verboten. Alle Christen sollten sich an die staatlichen Kirchen halten. Die waren kontrolliert und dort stand mehr der Staat als Gott im Mittelpunkt. Lin Xiangyao, ein Pastor zur Zeit Maos, weigert sich, seine illegale Hausgemeinde, weil es nicht erlaubt ist, der staatlich kontrollierten Kirche zu unterwerfen. Und dafür wird er zunächst von 1955 bis 1957 ins Gefängnis gesteckt und dann von 1958 an für 20 Jahre diversen Arbeitslagern verurteilt. Die Zeit der Gefangenschaft ist geprägt von harter körperlicher Arbeit, vor allem in Kohleminen. Und die brachten ihn nicht selten an die Grenzen seiner physischen Kräfte. Darüber hinaus war er gezwungen, an Lehreinheiten teilzunehmen, die dazu dienten, ihm die Ideologie Chinas und von Mao Zedong einzutrichtern. Sie wollten ihn umdrehen. Er sollte gleichgeschaltet werden mit dem Staat, sollte versprechen, nicht mehr frei zu predigen und seine Kirche der staatlichen Kirche anzuschließen. Und darüber hinaus stirbt in dieser Zeit auch seine Frau und er bekommt nicht einmal die Gelegenheit, sie zu bestatten, geschweige denn sie noch mal zu sehen, bevor sie stirbt. Und wie soll er sich in dieser schwierigen Situation verhalten? Es wäre so einfach, diesen Ausweg zu nehmen, alles zu versprechen, die Gefangenschaft hinter sich zu lassen und ein freier Mann zu sein. Ist es ihm möglich, trotz all diesem Druck, der auf ihm lastet, trotz dieser äußeren Umstände Gott treu zu bleiben? In Daniel 1 begegnen wir 4 Männern, die sich in einer vergleichbaren Situation befanden und wir wollen sehen, wie sie mit einem Druck, der von außen kommt, umgehen. Schlagen Sie mit mir Daniel 1 auf. Das ganze Kapitel ist der Predigttext für heute. Und wir werden ihn Stück für Stück auch lesen. Und ich fange an mit den ersten 7 Versen. Im 3. Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea und das Haus seines Gottes und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs, von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte, dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas, Daniel, Hanania, Misael und Asaja, und diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Das Südreich Israels wird im Jahr 605 vom König Nebukadnezar eingenommen. Die Babylonier besiegen Israel. Und Daniel berichtet uns hier von der ersten von insgesamt 3 Deportationen, die dann im Laufe der Jahre stattfanden. Und der König beauftragt den Obersten seiner Hofbeamten, neben dem Diebstahl des Tempelgutes auch Personen mitzubringen, also zu entführen. Er sollte junge Menschen mitbringen. Und diese, Er definiert auch ein paar Kriterien. Sie sollen aus königlicher oder vornehmer Abstammung sein. Sie sollen jung sein, schön und gesund, also kräftige Männer, und klug und lernfähig. Ja, was wollte Nebukadnezar mit diesen jungen Männern? Hatte er an seinem Hof nicht genug junge Leute, die er nutzen konnte? In einem dreijährigen Spezialunterricht soll diesen jungen Männern, sollen sie am königlichen Hof ausgebildet werden, um danach, falls sie sich als bewährt herausstellen, in den Dienst des Königs zu treten. Nebukadnezar plant ja also, seinen zukünftigen Beraterstab zu sichern. So könnte man es einfach zusammenfassen. Indem er sich eine junge Generation von vornehmer Herkunft entführen lässt und dann auch schulen lässt. Und deswegen sollten sie auch jung sein. Weil junge Menschen sind viel besser formbar als jemand, der schon sein Leben gelebt hat. Den kriegt man ganz schlecht noch in seine Bahnen gelenkt, wie man ihn braucht. Und was hier auf den ersten Blick wie ein sehr schlauer Schachzug Nebukadnezars aussieht, hat auch eine Kehrseite. Nebukadnezar plant, die Besten der Besten zu nehmen. Und damit stellt Gott gleichzeitig auch seine besten Leute an zentralen Stellen in Babylon auf. Und das, wenn man das Buch Daniel liest, wird man sehen, wie sich das bewahrheitet, wie Gott eben auch diese Männer gebraucht, die Nebukadnezar für seine Dienste brauchen möchte, wie Gott sie auch gebraucht. Aber dieser Plan, den Gott mit Daniel und seinen Freunden hat, der ist nicht sofort ersichtlich. Denn zunächst sehen sich die vier Freunde in diesem ersten Kapitel, wie auch Lin Xiangyao, damit konfrontiert, dass es ihnen schwer gemacht wird, ihren Glauben an Gott frei auszuüben. Sie kommen erstmal in eine gottesfeindliche Umgebung. Und das Thema für die heutige Predigt lautet: gegen den Strom, Gottestreue in schwierigen Zeiten. Gegen den Strom, Gottestreue in schwierigen Zeiten. Und das Erste, was wir uns dazu gemeinsam anschauen wollen, ist das Umfeld, in welches Daniel und seine Freunde hineinkommen. Deswegen erstens ein herausforderndes Umfeld. In den ersten Versen, in Versen 3 bis 7, finden wir, wie ich meine, insgesamt drei Herausforderungen, denen sich diese vier Freunde stellen müssen. Und die ersten beiden, wenn wir vielleicht etwas belächeln, sagen, ja, das ist doch kein Problem. Aber die letzte, die hat es wirklich in sich und da geht es auch an den Kern. Die erste Herausforderung in dem Umfeld ist die Trennung von Familie und dem sozialen Umfeld. Man geht davon aus, dass Daniel zu der Zeit der ersten Deportation etwa 15 bis 16 Jahre alt gewesen ist, also relativ jung. Und bei seinen Freunden wird es ähnlich gewesen sein, wie auch bei dem Großteil der anderen jungen Leute, die entführt wurden. Und ich weiß nicht, wie gut Sie sich noch an die Zeit erinnern können, als Sie 15 bis 16 waren. Für manche ist es vielleicht gar nicht so weit weg, manche sind vielleicht gerade in dem Alter, für manche ist es schon sehr weit weg. Aber vermutlich, denke ich mal, werden wir alle ein Stück weit damit übereinstimmen, dass es für viele schwierig gewesen wäre, einen kompletten Bruch mit Familie, mit Freunden, mit sozialem Umfeld zu machen. Und jetzt nicht nur ein halbes Jahr einen Schüleraustausch irgendwo weit weg mit der Option, täglich zu telefonieren, heute auch mit Video, alles überhaupt kein Problem. Man kann sich quasi begegnen, auch ohne nah beisammen zu sein. Sondern wirklich eine endgültige Trennung, zumindest vorerst, ohne Chance auf Kontakt, komplett isoliert von allen, vielleicht ein paar Freunde waren vielleicht auch dabei, aber Familie war nicht mehr da. Und alles, was zu einem gewohnt war, war weg. Und ich denke, viele der entführten jungen Männer werden dadurch vielleicht traumatisiert gewesen sein, verunsichert, psychisch unter Druck gesetzt. Und vielleicht können wir jetzt angesichts der ganzen Beschränkungen, die wir im letzten Jahr erleiden mussten, ein bisschen besser nachvollziehen, was es heißt, getrennt zu sein von Leuten, allein zu sein von Leuten. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als es hier war. Aber vielleicht verstehen wir etwas besser, was Isolation, Distanzierung und Angst vor Nähe bedeutet. Das ist die erste Herausforderung, Trennung von Familie und sozialem Umfeld. Und dann kommt auch die zweite Herausforderung, eine fremde Stadt, fremde Sitten, fremde Kultur, fremde Sprache. Alles ist unbekannt, alles ist neu. Die Stadt ist sehr viel größer als die Stadt, wo sie herkam. Babylon war mit 10 Quadratkilometern, also für heutige Verhältnisse natürlich nicht ganz so riesig, aber für damalige Verhältnisse die größte Stadt. Die Kultur ist ganz anders, demnach auch die Sitten. Ja, was bei den Juden vielleicht unnormal und komisch war, ist jetzt völlig normal und genauso auch andersrum. Viele Dinge muss man ganz neu lernen, zum Beispiel die Sprache. Und dazu kommt noch, dass die Männer ja eine Ausbildung absolvieren sollen, wo sicherlich auch die Kultur und Geschichte Babylons eine zentrale Rolle gespielt hat. Man möchte sie ja in den Dienst Babylons einführen, dann gehört es auch dazu, die Geschichte Babylons zu verstehen, um die Stadt zu verstehen, das Reich. Auch diese Herausforderung belächeln wir vielleicht nur müde, denn in der heutigen Zeit ist es ganz normal, sich mit fremden Kulturen zu beschäftigen, fremde Sprachen zu lernen, viele reisen gerne, das ist ein Hobby, andere Kulturen kennenzulernen, andere Städte zu sehen, zu besichtigen. Und ich denke auch, dass das nicht die größte Herausforderung für Daniel und seine Freunde war. Aber trotzdem sollten wir es nicht aus dem Blick verlieren. Denn auch heute noch berichten Missionare, die in fremde Länder gehen und dort den Leuten interagieren möchten, davon, wie sie immer wieder auch vor diese kulturelle Herausforderung gestellt sind und wie das Probleme mit sich bringt. Wie das Konflikte herbeiruft, weil man einfach die Kultur nicht versteht. Und das braucht Arbeit und Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass durch die Ferne zur Familie und vielleicht auch Freunden und die neue Umgebung eine generelle Unsicherheit da war bei den Jugendlichen. Und dann kommt da noch die dritte und, wie ich meine, entscheidende Herausforderung, denen die sich ausgesetzt sahen. Dritte Herausforderung, fremde Götter. Babylon war eine Hochburg des Götzendienstes der damaligen Zeit. Wie viele der anderen heidnischen Völker hatten sie mehr als nur einen Gott. Es wurden diverse Götter verehrt. Der Gott der Bibel zählte nicht dazu. Und ein weiteres Beispiel in der Bibel fällt uns vielleicht Ägypten ein, wo gerade auch als die Plagen kommen, verschiedene Götter auch angesprochen werden durch die Plagen. Und diese Sitte, viele Götter zu haben, steht völlig entgegen dem Gebot Gottes, denn er befiehlt, es darf nur einen Gott geben, nämlich nur ihn. Götzendienst wird hart verurteilt. Ja, oft führt es zu Strafe und Gericht im Alten Testament. Das können wir in der Geschichte Israels sehr gut nachlesen. Und nicht zuletzt war die Eroberung Israels durch Babylon ein Teil des Gerichts Gottes für Ungehorsam und Untreue vom Volk Gottes Gott gegenüber. Das heißt, Gott verurteilt Götzendienst aufs Schärfste. Und ich möchte Ihnen nur einen ganz kurzen Überblick geben über einige der verehrten Götter in Babylons. Sie können einfach sehen, was für eine Vielzahl es gab. Da gab es zum einen den Hauptgott, Marduk, der höchste aller Götter, heilig. Sein Name durfte nicht gesagt werden, stattdessen wurde er oft Bel, der Herr, genannt. Ja, Sie merken eine Parallele zum Gott der Bibel. Jahwe, der Name wurde auch nicht gesagt. Dann Nabu oder Nebo, Gott der Weisheit und des Schreibens. Er war der Sohn Marduks. Ishtar, Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Krieg. Ea, Gott des Wassers. Nusku, Gott des Lichtes. Anu, Gott des Himmels. Enlil, Herr der Luft. Akku, Gott des Mondes. Und die Liste können wir jetzt noch weiterführen. Also ganz viele verschiedene Götter, die verschiedene Aufgabenbereiche hatten. Und diesen Göttern wurden zum Teil riesige Tempel gebaut, Gebäude wurden für sie errichtet, die Haupttore der Stadt wurden den Göttern geweiht und auch nach ihnen benannt. Und überall in der Stadt waren Götzenbilder zu finden, die verehrt wurden, aber die diesen Götzendienst allgegenwärtig machten. Es war gar nicht möglich, ihm aus dem Weg zu gehen, weil er überall war. Es waren überall Tempel, es waren überall Götzenbilder, die Tore und die Gebäude waren den Götzen geweiht. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Ja, nicht nur, dass die in einem Umfeld sind, was von außen auf sie einwirkt, nein. Sie kommen nach Babylon und haben, natürlich wie alle anderen auch, wunderbare jüdische Namen. Mit wunderbaren Bedeutungen. Daniel heißt, Gott ist mein Richter oder Gott richtet. Hanania, Gott ist gnädig. Misael, wer ist wie Gott? Asaja, Gott ist meine Hilfe. Also Namen, die ganz klar mit ihrem Gott verbunden waren. Und Namen in der Bibel haben häufig prophetische Bedeutung gehabt oder auch einfach Wünsche, die den Kindern mitgegeben wurden, wie wir es heute auch machen. Wir nehmen einen Namen, der eine schöne Bedeutung hat, auch als Wunsch für unser Kind. Aber es sind auf jeden Fall Namen, die eng mit ihrem jüdischen Glauben an den einen Gott verbunden sind. Und jetzt kommen sie an den königlichen Hof und der Hofbeamte gibt ihnen erstmal neue Namen. Er versucht, ihre alte Identität auszulöschen. Er nennt Daniel um in Belsazar. Das bedeutet, Bel oder Marduk schütze sein Leben. Hanania heißt Sadrach, Knecht Akkus. Misael wird Mesach genannt, wer ist wie Akku, Entschuldigung. Sie merken, das ist sehr, sehr nah auch an dem Alten dran. Und Asaja heißt Abednego, Knecht Nebus. Das heißt, von Namen, die völlig auf ihren Gott ausgerichtet waren, werden Namen gemacht, die völlig auf die Götter Babylons ausgerichtet sind. Was für ein krasser Wechsel. Man versucht ihnen ein Stück weit eine neue geistliche Identität aufzuzwingen. Und gegen diese Umbenennung konnten sie erstmal nicht viel machen. Wenn wir aber weiterlesen, merkt man, dass die Namen in ihrem Leben keine wesentliche Rolle gespielt haben. Sie haben sich dadurch nicht verändert, nicht plötzlich den Götzen hingegeben. Nein, sie sahen sich nur einem Gott verantwortlich. Aber so wurde dadurch auch versucht, sie in das babylonische System hineinzuzwängen. Sie sollten wie Babylonier denken. Sie sollten funktionieren in dem königlichen Dienst. Und das war ein Teil davon. Aber die Freunde standen in Bezug auf die Herausforderung durch fremde Götter noch einem weiteren Problem gegenüber, das ihnen jeden Tag begegnen sollte. Ja, das lesen wir in Vers 5. Diesen ganzen jungen Männern bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank. Man ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, wo ist denn hier das Problem? Essen und Trinken müssen wir doch alle und gibt es Essen vom königlichen Tisch, das ist nicht das Schlechteste. Inwiefern werden Sie hier herausgefordert? Und die Antwort darauf finden wir in Vers 8, also einen Vers weiter, über unseren, was wir schon gelesen haben. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Das heißt, offensichtlich sieht Daniel in den Speisen und in den Getränken eine Gefahr, sich zu verunreinigen. Und ich denke mal, uns ist klar, dass es hier nicht um die Qualität des Essens geht oder die unhygienischen Zustände, die er hier kritisieren möchte. Das Essen kam vom königlichen Tisch, das wird das Beste des Besten gewesen sein. Daran besteht, glaube ich, kein Zweifel. Aber es kann aus jüdischer Perspektive mehrere Probleme gegeben haben mit dem Essen. Zum einen das Fleisch. Gott hatte Israel erlaubt, nur bestimmtes Fleisch zu essen. Wir finden zum Beispiel in 3. Mose 11 eine Auflistung von Tieren, die erlaubt sind und welche nicht erlaubt sind. Und vielleicht zählte das aufgetischte Fleisch auch zu der Kategorie verboten. Nur Spekulation, aber könnte ein Aspekt sein. Dann die Zubereitung. Neben der Quelle des Fleisches hat Gott seinem Volk auch Anweisungen zur Zubereitung gegeben. Also durfte Blut nicht gegessen werden. Es gab Regeln, welches Fleisch in welcher Milch gekocht werden durfte. Die Trennung davon finden wir zum Beispiel in 3. Mose 17. Aber wie passt jetzt der Wein ins Bild? Bisher ging es immer nur ums Fleisch. Wein war dem Volk Israel nicht verboten. Ich denke mal, das Problem mit dem Wein und auch das Hauptproblem mit dem Essen im Allgemeinen, das ist die naheliegendste und die plausibelste Antwort, sehen auch die Kommentatoren das, dass das Essen, der Wein und die Speise, die kamen von der Tafel des Königs. Und es war gängige Praxis in der damaligen Zeit, dieses Essen zuvor Götzen zu weihen. Ja, alles, was man gegessen hat, hat man vorher den Götzen geweiht und es dann gegessen. Und auch in 1. Korinther lesen wir das, in Kapitel 10, wie Paulus davon berichtet. Das heißt, diese Praxis zog sich auch noch weiter. Und was heißt das nun für Daniel und seine Freunde? Gott verbietet ausdrücklich jede Form von Götzendienst. Das wussten sie. Und sie wollten sich auch daran halten. Sie sahen sich diesem einen Gott verantwortlich. Und jetzt sehen sie vermutlich in diesen Speisen, in diesen Getränken eine Gefahr, an diesem Götzendienst, der offen gelebt wurde, der ganz normal war, teilzuhaben. Und das kommt für Sie nicht in Frage. Und ich hoffe, Sie konnten jetzt ein gutes Bild davon bekommen, wie das herausfordernde Umfeld aussah. Ihnen wird es schwer gemacht, Ihrem Gott treu zu bleiben. Und man setzt alles daran, Sie an den Götzendienst Babylons heranzuführen. Und bevor wir jetzt dazu kommen, wie Sie damit umgehen, möchte ich noch auf die Frage eingehen, was für uns heute dieses herausfordernde Umfeld sein kann. Ja, wir leben nicht in Babylon, wir leben auch nicht in exakt babylonischen Zuständen. Aber worin bestehen für uns heute Herausforderungen, wo es uns auch schwer gemacht wird, Gott treu zu sein? Wir hatten schon gesagt, alleine in einem fremden Land zu sein und fremde Kulturen und Sprachen zu lernen, ist heute für die meisten kein Problem. Internationales Arbeiten ist ganz normal, Reisen ist ganz normal und für viele eine große Freude. Was wir aber nie ausschließen können, das erfahren wir aktuell nicht, aber andere Christen schon, dass Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, fliehen müssen. Und auch wirklich Familie hinter sich zurücklassen müssen. Das müssen wir Gott sei Dank aktuell nicht leiden, aber wir sollten darauf vorbereitet sein, dass es irgendwann kommen könnte, für uns oder für unsere Nachfahren. Aber wodurch jeder Einzelne von uns immer herausgefordert ist, ist der Götzendienst unserer Zeit. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie damals in Babylon und hat etwas andere Facetten bekommen und trotzdem ist er in Gottes Augen nicht weniger schlimm. Jetzt fragen Sie vielleicht, Götzendienst, was für ein Götzendienst? Ja, ich kenne wenige, die ein Hausaltar haben, wo dann eine Gottheit angebetet wird. Stimmt, diese Art von Götzendienst finden wir zumindest in unseren kulturellen Kreisen nicht so oft. Aber die Bibel macht klar, dass im Letzten alles, was Menschen an Gottes Stelle stellen, wo sie Gott aus dem Zentrum wegnehmen und irgendwas anderes hinstellen, was sie anbeten, dass das ein Götzen ist. Und das kann für den einen die Gier nach Geld und Besitz sein. Er nimmt Gott weg und stellt das Geld an die Stelle und damit ist das Geld sein Götzen. Viele Menschen sind getrieben vom Verlangen, immer mehr zu haben, sich selbst zu verwirklichen und all ihr Vertrauen auf diesen Besitz zu richten. Auch das offene Ausleben von jeder Art von Sexualität kann ein Götze sein. Ein weiterer Götze ist Ruhm und Anerkennung. Für manche Menschen ist die Karriere ihr Götzen und wieder andere machen sich selbst durch ihre Selbstverliebtheit zu ihrem eigenen Götzen. Und was aus diesem vielleicht unscheinbaren Götzendienst folgt, ist eine Gesellschaft, die Gottes Maßstäbe völlig auf den Kopf stellt. Und denk mal, das können wir heute sehr, sehr gut beobachten. Das Falsche wird als richtig dargestellt und das Richtige als falsch. Und das ist die Konsequenz dieses modernen Götzendienstes. Dass alles, was Gott gegeben hat, verdreht wird. Und das sehen wir in einigen Bereichen praktisch. Gottes Schöpfungsordnung wird ausgehebelt. Aus Mann und Frau wird plötzlich Mann und Mann, Frau und Frau. Homosexualität ist ganz normal. Aus Ehe, dem Gott geschaffenen Bund, werden freie Beziehungen, warum soll ich heiraten, das verraubt mir meine Freiheit. Aus zwei Geschlechtern werden viele. Das ist der Bereich Schöpfungsordnung. Dann die Sexualethik wird verdreht. Sex gehört plötzlich nicht mehr nur in die Ehe, in den geschützten Rahmen, sondern darf und soll frei, wann und mit wem ich will, ausgelebt werden. Pornografie ist der Ausdruck eigener Selbstbestimmung. Und Kinder soll bereits im Grundschulalter die Grundlage für Sexualität und auch Homosexualität und Diversität für die Geschlechter nahegebracht werden. Sie sollen lernen, damit umzugehen und es als normal zu empfinden. Unehrlichkeit in Form von Notlügen ist okay, ist normal, das macht man so, warum auch nicht? Ja, und vielleicht haben manche das auf der Arbeit schon erlebt, wie sie dann aufgefordert werden, ein bisschen an den Zahlen zu drehen, hier mal eine kleine Notlüge einzubauen, damit alles etwas schöner aussieht. Egoismus, ganz nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ein Motto, nach dem viele leben. Mir muss es gut gehen. Und dieser Hype in der heutigen Zeit, sich selbst zu finden, ist auch ein Teil davon. Es geht um mich. Ich stelle mich in den Mittelpunkt. Alles dreht sich um mich. Wie kann ich glücklich sein? Was tut mir jetzt gerade gut? Und die Liste können wir jetzt noch beliebig lang fortsetzen. Ich denke, da fallen Ihnen noch mehr Bereiche ein, wo wir beobachten können, wie Gottes Maßstäbe verdreht werden und pervertiert werden. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie können wir in so einem Umfeld umgehen? Wie können wir Gott die Treue halten, obwohl es uns schwer gemacht wird, Gottes Maßstäbe hochzuhalten? Und Daniel und seine drei Freunde fassen einen mutigen Entschluss in dieser Zeit. Und das ist der zweite Punkt für heute. Nach dem herausfordernden Umfeld kommt nun ein mutiger Entschluss. Ich lese noch einmal Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Daniel zieht hier in seinem Herzen eine klare Linie. Auch wenn er das Wie vielleicht nicht ganz geklärt hatte, war für ihn eines klar, eine Verunreinigung durch das den Götzen geweihte Fleisch und Wein kommt nicht in Frage. Jetzt fängt er nicht an zu rebellieren und zu schreien, nein, auf gar keinen Fall, sondern er sucht sich erstmal einen weisen Weg. Und da der jüdische Glaube zumindest zu der Zeit noch nicht prinzipiell abgelehnt wurde in Babylon, sieht Daniel hier eine Chance. Und tatsächlich, er geht zu dem obersten Verwalter, zum obersten Kämmerer, der Verantwortung hatte für diese jungen Männer und bittet, dass er dies nicht verunreinigen muss. Und in Vers 9 und 10 lesen wir, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Das heißt, Gott lässt es gelingen und er hat irgendwie Verständnis dafür. Er weiß, okay, der junge Mann hat ein Problem damit und er versteht es erstmal. Aber der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Er hat Angst. Ja, er versteht Daniel, aber er weiß auch, er wird dem König Rechenschaft abgeben müssen. Und wenn er nach 3 Jahren rauskommt, diese 4 jungen Männer sind mager geworden, bringen die Leistung nicht mehr, weil die nicht das gute Essen kriegen. Und alle finden raus, er hat ihnen anderes Essen gegeben. Dann rollt sein Kopf, weil er die Verantwortung hat. Aber Daniel gibt hier nicht auf. Und Daniel antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hananiah und Misael und Asaja gesetzt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen, nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Daniel setzt nochmal an. Er nimmt sich jetzt den Aufseher, also den unmittelbaren Vorgesetzten von ihnen, eine andere Person, und macht ihm den Vorschlag. Für 10 Tage lang soll er einfach das Fleisch und den Wein ersetzen durch Gemüse und Wasser. Ein kleines Experiment, nur 10 Tage. Was sind 10 Tage auf 3 Jahre hochgerechnet? Und wenn das nicht funktioniert, dann wird man weitersehen. Und der Plan geht auf. Vers 15 und 16 beschreibt, wie Daniel und seine Freunde Gemüse und Wasser bekommen, alternativ zum Fleisch und zum Wein. Und am Ende sahen sie besser aus als die anderen. Ja, sie waren nicht mager und ausgehungert, sie brachten nicht wirklich schlechte Leistungen, nein, sie sahen gut aus. Und der Aufseher, Vers 16, das Fazit, da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Das heißt, hier gelingt es. Und sie haben sich durch dieses kleine Experiment erwirkt, dass sie jetzt für die Dauer von den 3 Jahren befreit sind von der Pflicht, an der Speise des Königs teilhaben zu müssen. Was können wir hier lernen? Zum einen, Daniel fasst hier basierend auf den Geboten Gottes einen klaren Entschluss. Und er setzt alles daran, diesen umzusetzen. Er setzt mehrmals an. Er lässt sich nicht gleich einschüchtern, als das erste Nein kommt. Denn er weiß, Gottes Maßstäbe sind Grundlage für mein Leben und ich bin entschlossen, ihnen zu folgen. Das Zweite, was wir sehen können, ist, dass Daniel sich hier nicht kopflos einfach widersetzt. Er ist nicht ein Rebell, sondern er sucht nach einer weisen Lösung. Und das passt auch sehr gut zu dem, was Paulus in Römer 12, Vers 18 schreibt. Ist es möglich an euch, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Ja, diesen Weg geht Daniel hier. Er sucht erstmal den friedlichen Weg. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Daniel auch bereit gewesen wäre, sich nicht zu verunreinigen, wenn die einfach wieder Nein gewesen wäre. Wir wissen nicht, was er dann gemacht hätte. Aber so, wie uns Daniel beschrieben wird, wird mir zumindest sehr klar, dass Daniel das nicht gemacht hätte. Der hätte sich weiterhin geweigert, auch wenn das am Ende Unfrieden hervorgerufen hätte. Denn er weiß, am Ende muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber in diesem Falle gelingt der friedliche Weg. Und das ist auch das Dritte, was wir hier lernen können, dass Gott das Vorhaben gelingen lässt. Ja, Gott schenkt ihm Gnade vor den Leuten. Und wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist und deswegen dürfen wir mutig sein, weil Gott dahinter steht. Und deswegen, es ist keine Garantie, dass immer alles funktionieren wird, was wir uns überlegen, aber wir wissen, dass Gott hinter uns steht und dass es sich deswegen lohnt, auch mutig zu sein im Hinblick auf seine Gebote. Deswegen die klare Aufforderung, die aus diesem Text auch zu uns spricht: Mach Gottes Wort zum absoluten Maßstab und sei bereit, entschlossen an der Treue zu ihm festzuhalten. Und das kann natürlich in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich aussehen. Einige praktische Beispiele. Einen solchen Entschluss finden wir zum Beispiel in Hiob 31, Vers 1. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Hiob sagt, ich möchte mich selbst vor Unreinheit in Bezug auf Sexualität schützen. Das war sein Entschluss. Heute wichtiger denn je in einer Zeit, die von Unmoral und Sexualität geprägt ist, wie vielleicht keine andere zuvor. Dann das Beispiel der Arbeit nochmal. Wenn ich zu kleinen Unehrlichkeiten aufgefordert werde, halte dagegen und erklär auch, warum du nicht bereit bist dazu, die Zahlen zu drehen oder zu lügen. Wenn in der Pause sogenannte Wahrheiten über andere ausgetauscht werden, also gelästert, dann gilt für dich, die Bibel verbietet es, schlecht über andere zu reden. Ich mache nicht mit. Halte mich mindestens raus und wenn ich nicht sogar was dagegen sage. Und dann gibt es natürlich noch den großen Punkt, den wir auch im letzten Jahr erlebt haben: Einschränkung der Versammlungsfreiheit, Einschränkung der Religionsfreiheit, Eingriff auch, was das Singen anging. Und soweit wir das sehen können, war das alles nicht primär religiös und ideologisch motiviert. Es kann sich aber auch schnell ändern. Viele Christen erleben das, dass sie all sowas erleiden müssen, eben weil sie glauben. Das ist der Grund für die Einschränkung. Und dann müssen wir bereit sein, zu sagen, ich gehorche Gott mehr als den Menschen. Und das ist auch der Grund, warum wir immer noch um die Freiheit des Singens kämpfen und das Verfahren nicht fallen lassen, weil es gerade wieder erlaubt ist. Nein, es geht hier darum, wer darf uns verbieten, Gott zu ehren, Gott zu anbeten. Und wenn der christliche Glaube letztendlich ganz verboten werden sollte, wie es zum Beispiel in China der Fall war, und das allgemeine Versammeln verboten wird, Wenn es auch große Kirchen gibt, wo da müsst ihr hingehen, die funktionieren, wie der Staat es will, ja, da müssen wir Lösungen finden. Ja, und China hat lange Zeit große Untergrundgemeinden gehabt, bis heute, wo Gott weiterhin geehrt wurde. Das sind jetzt einige praktische Hilfen und uns fallen vielleicht noch mehr ein. Und eine Sache ist dabei noch wichtig. Bei Daniel reichte hier aus, einmal klar seinen Standpunkt kundzutun. Zumindest lesen wir nicht, dass es da weiter noch Kämpfe gab. Und danach gab es erstmal Frieden über diese Sache. Und diese Garantie haben wir nicht. Es muss nicht immer so sein. In manchen Fällen reicht es vielleicht auch wie hier einmal klar zu sagen, ich mache da nicht mit und dann ist die Sache für alle erledigt. Aber es kann auch durchaus sein, dass wir mit manchen Problemen Tag für Tag konfrontiert werden. Dass wir manchmal jeden Tag neu diesen Entschluss fassen müssen, Gott treu zu sein. Wenn ich vielleicht ein großes Problem mit Unehrlichkeit habe, dann wird es nicht von heute auf morgen weg sein, sondern ich werde vielleicht immer wieder da auch herausgefordert sein, treu zu sein. Oder wenn ich ein Problem mit Stolz habe, dann werde ich immer wieder mit diesem Stolz kämpfen müssen und immer wieder herausgefordert sein, Gott treu zu bleiben. Und deswegen heißt hier die Devise, dranbleiben. Jeden Tag aufs Neue Gottes Wort als Grundlage zu nehmen und sich immer neu ausrichten zu lassen, auch auf dieses Wort hin. Aber dann stellt sich die große Frage, warum? Warum das Ganze? Das klingt so anstrengend. Es wäre für Daniel viel einfacher gewesen, einfach zu sagen, okay, dann mache ich da halt mit. Dann lasse ich erstmal meinen Glauben beiseite und zumindest die 3 Jahre schaffe ich jetzt, danach wird es vielleicht besser. Was haben wir davon, zu kämpfen und ein bisschen auch gegen den Strom zu schwimmen? Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt der heutigen Predigt. Wir haben gesehen, ein herausforderndes Umfeld, in dem Gott Daniel und seine Freunde gesteckt hat. Dann den mutigen Entschluss. Und jetzt sehen wir drittens, dass daraus ein reicher Lohn folgt. Drittens ein reicher Lohn. Ich lese die letzten Verse ab Vers 17. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, an welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichkommen wäre. Sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Gott lässt dieses Experiment nicht nur gelingen, nein, er segnet es sogar. Nach der 3-jährigen Ausbildungszeit schenkt Gott, dass diese 4 sich deutlich von ihren Konkurrenten abheben. Ja, sie werden alle vor den König gebracht, der König will sehen, wen er in seinen Dienst holt, begutachtet sie, macht vielleicht auch intellektuelle Tests und stellt ihnen Fragestellungen, um ihre Weisheit zu testen. Und letztendlich nimmt er sie in seinen Dienst auf. Ja, sie dürfen dem König dienen. Aber nicht nur, dass ihre Weisheit mehr war als bei der anderen. Aber nicht nur, dass der König sie in ihren Dienst holt, nein, sie waren sogar besser als alle anderen. Und sie übertreffen die Wahrsager und Sterndeuter des Königs. Ihr müsst dazu wissen, diese Gruppe von Menschen zählte damals zu den Gelehrtesten der Zeit in Babylon. Das waren die Berater des Königs schlechthin. Wenn der König Probleme hatte, die er nicht lösen konnte, dann rief er sich genau diese Leute. Und das sehen wir direkt im nächsten Kapitel, Kapitel 2, wie der König die ganze Mannschaft versammelt, um von ihnen einen Rat zu bekommen. Und unter all diesen Männern stechen diese jetzt hervor. Und Gott schenkt Daniel neben der Weisheit auch noch die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen. Das macht er auch in Vers 2, wo er einen Traum deutet und dann durch Gottes Hilfe auch sagt, was die Konsequenz ist für den König ist. Das war die Art, wie Gott damals unter anderem zu den Leuten geredet hat. Das war ein Teil des reichen Lohns, den Gott Daniel und seinen Freunden gab. Ein weiterer Teil war ein langes Leben, was Daniel unter der Herrschaft Babylons geführt hat. Er wurde insgesamt 88 Jahre alt. Er blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kores, das war ein persischer König, und der regierte 539 vor Christus. Und am Ende reichte seine Wirkungszeit über all die Könige Babylons und noch über einige Könige im Persischen Reich. Das können wir jetzt nicht eins zu eins auf uns übertragen. Wir finden auch eine ganze Reihe anderer Beispiele dafür. Stephanus zum Beispiel aus dem Neuen Testament, der in nicht sehr hohem Alter gesteinigt wird für seine Treue, der kein friedliches Leben und dann friedlich gestorben ist. Nein, er wurde für seinen Glauben hingerichtet. Und Jesus sagt es auch in Johannes 15, Vers 20, gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer, denn sein Herr, haben sie mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen. Das ist das, was er seinen Jüngern als Mut auf den Weg gibt. Geht davon aus, dass ihr verfolgt werdet. Das haben wir auch in der Lesung in 2. Timotheus 3 gehört. Ist hier, Menschen, die Gott nachfolgen, werden verfolgen und leiden in irgendeiner Form. Und das kann sehr krasse Auswirkungen haben, dass wir um unser Leben bangen müssen. Es kann aber einfach auch nur gesellschaftliche Ächtung sein, in erster Instanz. Und trotzdem müssen wir bereit sein und auch im Blick haben, dass Jesus das als Perspektive uns mitgibt. Wer Jesus nachfolgt, hat damit zu rechnen, dass es ihm nicht immer gut geht, dass nicht alle immer jubeln werden und ihm freundlich gesinnt sein werden. Und das kann zum Beispiel als eine Auswirkung sein, der Arbeitgeber wird dich vielleicht nicht sofort befördern, nur weil du da deine christliche Meinung kundgetan hast. Und im Gegenteil, er wird dich vielleicht rausschmeißen oder wird dir Arbeiten geben, die keiner sonst machen will und wird dich schlecht behandeln. Aber darauf kommt es im Letzten nicht an. Auf diesen Lohn, den wir menschlich gesehen vielleicht gerne hätten. Dass es uns gut geht, dass wir versorgt sind, dass wir Frieden haben mit den Leuten. Das hätten wir alles gerne und das ist uns aber nicht versprochen. Aber was uns versprochen ist, und das ist der geistliche Lohn, den wir haben. Dass Gott das sieht. Und das wird auch bei Daniel so sein. Der ist am Ende gestorben und konnte das trotzdem nicht mitnehmen, dass er einer der wichtigsten Männer im Reich war. Und trotzdem hat er es gemacht. Weil, warum? Auf ihn wartete viel mehr. Letztendlich ging er zu Gott und bekommt da seinen geistlichen Lohn. Und das will, ist auch uns versprochen. Und Jesus gebraucht in den Evangelien gerne ein Bild für uns letztendlich, die wir jetzt auf Jesus warten, dass er wiederkommt. Und er vergleicht uns mit Knechten, die er über seinen Besitz eingesetzt hat, um es zu verwalten. Und das Fazit am Ende ist, über die Knechte, es sind drei, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Das heißt, Treue jetzt in dieser Zeit wird uns einen Lohn in der Ewigkeit bringen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn du noch nicht zu diesen Knechten Jesu gehörst, dann wirst du dich jetzt vielleicht zurücklehnen und sagen, da bin ich ja fein raus, mich betrifft das zum Glück nicht. So viel Anstrengung, so viel Kampf, da bin ich erstmal fein raus. Und das ist etwas zu kurz gedacht. Die Bibel macht deutlich, am Ende wird jeder Mensch vor Gott stehen. Und Gott wird dich fragen, warum hast du mich als deinen Herrn nicht angenommen? Warum hast du mich nicht geehrt? Warum warst du mir nicht gehorsam? Warum hast du dir nicht hingegeben? Und dann, was wirst du antworten? Du kannst froh sein, wenn du dann sagst, Herr, ich habe dich geliebt, ich bin dir nachgefolgt, ich habe dir die Treue gehalten und dafür wirst du Lohn kriegen. Die Konsequenz für ein ich wollte nicht oder ich weiß es nicht, wird sein, ewig von ihm getrennt zu sein. Und dann gibt es keine Chance mehr zu sagen, aber ich kann doch jetzt noch. Nein, dieser Weg ist dann zu Ende. Und die Konsequenz ist dann ewige Trennung von ihm und von allem Guten. Und deswegen können wir nur eins tun, nämlich unsere Beziehung zu ihm heute zu hinterfragen. Tu es jetzt, schiebe es nicht auf die lange Bank, denn du weißt nie, wie lange du noch die Gelegenheit dazu hast. Ich komme zum Schluss. Am Beispiel von Daniel und seinen Freunden sehen wir, dass Gottes Treue in schwierigen Zeiten möglich ist. Ist nicht einfach, aber es ist möglich. Gerade wenn das Umfeld herausfordernd ist, erstens, und wenn, dann ist zweitens ein mutiger Entschluss notwendig. Ein Schluss zur Treue Gott gegenüber. Hier können wir ganz praktisch die Treue leben. Und das Ergebnis ist dann drittens ein reicher Lohn. Nicht unbedingt materiell, aber definitiv in geistlicher Hinsicht. Denn Gott ist treu und hält sein Wort. Und deswegen die Frage, bist du ihm auch treu? Und ich schließe mit dem Beispiel vom Anfang, Lin Xingyao, und der ist vielen besser bekannt unter dem Namen Samuel Lam, das ist nur sein chinesischer Name, der beugte sich nicht, trotz 20 Jahre Arbeitslager, harter Arbeit. Er beugte sich nicht unter dem psychischen und physischen Druck. Nein, im Gegenteil, er nutzte selbst in der Gefangenschaft jede Gelegenheit, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und es bekehren sich Leute im Gefängnis, in den Gefangenenlagern. Und als er dann 1979 aus den Arbeitslagern entlassen wird, nimmt er seine Tätigkeit als Pastor wieder auf und am Ende entsteht eine der größten Untergrundgemeinden Chinas, die gibt es bis heute noch. Heute wird sie zumindest geduldet von der Regierung und besteht aus mehr als 4000 Leuten. Eine Frucht seiner Arbeit. Und er selbst wurde 88 Jahre alt und ist erst vor 8 Jahren gestorben. August 2013. Und er beugte sich nicht und er bereute auch nichts. Und er sagte in einem Interview mal, dass er jederzeit bereit wäre für die dritte Runde. Also nochmal in Gefangenschaft zu gehen. Er hat immer eine gepackte Tasche dabei gehabt und war bereit, nochmal zu gehen. Für die Treue seinem Gott gegenüber. Und sein größtes Motto war, je größer die Verfolgung, desto stärker das Wachstum der Gemeinde. Das war sein Motto für Gemeindearbeit. Je größer die Verfolgung, desto stärker das Wachstum der Gemeinde. Und er ist nur ein praktisches Beispiel für die heutige Zeit, für Gottes Treue in schwierigen Zeiten. Und auch wenn das bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Amen. Ja, unser Gott, wir danken dir dafür, dass wir in deinem Dienst stehen dürfen und wir danken dir dafür, dass du es möglich machst, dass wir in einer Zeit, die ja, dich nicht liebt und einer Zeit, die es schwer macht, dir nachzufolgen, dir die Treue zu halten. Danke, dass wir dieses Beispiel von Daniel und seinen Freunden haben und bitte schenke uns doch ja, diesen festen Entschluss, dir treu zu sein, für dich zu leben, koste es, was es wolle, ungeachtet der Konsequenzen, die es für unser Leben hat. Und danke, dass wir da mit dir rechnen dürfen, dass wir wissen, es lohnt sich. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.